Am Mikrofon Dennis Scheck. In Rom wurde ein Nachfolger auf dem Stuhl Petri gefunden. In Leipzig werden in diesen Minuten die Träger des Leipziger Buchpreises gefunden. Und im Büchermarkt, der auch heute wieder live aus dem gläsernen Studio in der Eingangshalle aus Leipzig von der Messe kommt, suchen wir nach der Zukunft des Gutenberg-Mediums Buch. Die beiden Gäste, die ich mir in den Büchermarkt von der diesjährigen Leipziger Buchmesse eingeladen habe, standen vor einer vergleichbaren Aufgabe. Wie gestalte ich eine neue Buchreihe so, dass sie gleichermaßen schön wie unverwechselbar wird? Renate Stephan, Herstellungsleiterin des Aufbauverlages, der Aufbauverlagsgruppe, verantwortet seit Juli 2012 die Gestaltung der anderen Bibliothek. Die Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalansky feiert hier in Leipzig den Start der im Verlag Mattes und Seitz erscheinenden Buchreihe Naturkunden. Beginnen wir mit dieser ganz neuen Buchreihe, Judith Schalansky. Was ist denn die inhaltliche Zielsetzung von Naturkunden?
Ja, inhaltlich geht es darum, von der Natur zu erzählen. Und in dem schönen Wort Naturkunde, Naturkunden steckt natürlich das Erkunden. Es geht darum, die Natur eben als etwas zu begreifen, was eben nicht das andere ist, das da draußen, die glücklichen Kühe oder die erhabenen Berge, sondern die Natur, die uns umgibt und zu der wir eigentlich auch selber gehören. Wichtig ist dabei, dass es eben nicht diese Sachbuchart sein soll, die möglichst der Objektivität, der wissenschaftlichen Genauigkeit verpflichtet ist, sondern wirklich ganz klassisch die Entdeckertradition wie Humboldt und Darwin wieder aufgreift und dass wir sozusagen als Subjekte schauen, in was für einer Welt wir eigentlich leben.
Das klingt so ein wenig wie die Fortsetzung des Riesenerfolgs auf dem Zeitschriftenmarkt der Landlust zwischen zwei Buchdeckeln.
Die Landlust, haben wir sie nicht alle, unsere Landlust in uns? Die Landlust ist natürlich ambivalent, ganz klar, weil natürlich sowas wie Landlust nur entstehen kann in dem Moment, wo uns die Natur sozusagen abhanden gekommen ist und wir sie dann möglichst in jedem Stadtbeet versuchen wieder hervorzukramen. Das ist eine Art Fetischisierung, die problematisch ist. Nichtsdestotrotz ist in dem Moment, wo sozusagen Natur, und das ist ganz interessant, nicht nur die Natur wird prekär, sondern auch das Buch als Medium. Und da treffen sich vielleicht zwei Problemfelder, die man hier zu was ganz Positiven umdeuten könnte.
Renate Stephan, Judith Schalansky hat drei Bücher mitgebracht aus ihrer neuen Verlagsreihe der Naturkunden. Die liegen jetzt hier vor uns auf dem Tisch. Nehmen Sie doch mal eines in die Hand und beschreiben Sie als Herstellerin, was Ihnen da als erstes auffällt. Ich habe schon einige Begriffe wieder gelernt. Natürlich gibt es ein Kapitelbändchen, natürlich gibt es ein Lesebändchen, aber es gibt auch einen Kopfschnitt. Die Titel sind John Moore, Die Berge Kaliforniens, Jürgen Goldsteins, Die Entdeckung der Natur und von Kurt Riechelmann ein kleines schwarzes Bändchen mit einem sensationell diskreten Cover. Krähen heißt das.
Also als erstes Buch habe ich mir den John Muir gegriffen, weil mich das so ein bisschen anspringt. Man sieht dem Buch gleich an, dass es sehr flexibel ist, was mir sehr gut gefällt. Ich mag, wenn man Bücher nicht nur steif in der Hand hat, sondern wenn man die auch ein bisschen biegen und drehen kann. Es hat wunderschöne Farben, ist in einem sehr schönen Türkis, aber nicht zu grell. Und ganz mutig darauf orange gedruckt mit einem orangefarbenen Kopffarbschnitt. Etwas, was mich als Herstellerin sofort ein bisschen neidisch macht. Einmal, weil ich weiß, was dieser Kopffarbschnitt bedeutet, nämlich sehr viel Arbeit und Handarbeit und natürlich auch viele Kosten.
Wird das in der heutigen Zeit wirklich noch von Hand auf die Buchkante, auf die Papierkante appliziert?
Das wird in der Regel mit einem Schwämmchen aufgetragen. Beim Kopffarbschnitt geht eben das Schwämmchen einmal rüber. Wenn ein Rundumfarbschnitt ist, geht das Schwämmchen über alle offenen Seiten des Buches, also bis auf den Rücken, da geht es natürlich nicht. Und es wird wirklich von Hand gemacht. Deshalb ist es auch eben zeitaufwendig und auch geldaufwendig.
Und was kostet sowas pro Exemplar, ein Kopf?
Also ich habe das vor einiger Zeit angefragt und da wurden mir 31 Cent pro Buch genannt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das Buch in einer Auflage von 4.000 oder 5.000 druckt, da kommt schon eine schöne Summe zustande.
Gilt denn überhaupt noch die alte Verlagsformel, dass man den Preis von Büchern kalkuliert mit dem Leitsatz Herstellungskosten mal 7?
Ja, das gilt also so als grobe Rechnung kann man das schon nehmen.
Das andere geht drauf natürlich für die Mittelsmänner, für die Buchhändler, für die Buchzwischenhändler und so weiter. Das geht aber natürlich auch an Honorare und so weiter drauf und überhaupt für das Overhead, für das, was den Verlag am Leben hält. Also dieses, die Kalkulation. Aber gehen Sie mal weiter. Nehmen Sie mal den anderen Band, diesen Band Krähen von Kurt Riekelmann. Ein kleines Buch, natürlich schwarz mit dem Kopfschnitt. Da lugt aber was Gelbes hervor oben.
Ja. Was das Buch wiederum besonders macht, ist in der Tat ein zitronengelbes Kapitalbändchen, das wirklich leuchtet bei einem schwarzen oder fast schwarzen Einband und bei einem tiefschwarzen Kopffarbschnitt. Aber Krähen sind ja schwarz, von daher ist die Farbe sehr richtig gewählt. Und das hat eine wunderschöne Prägung, sowohl auf der U1, also auf der Vorderseite des Buches, auf dem anthrazitfarbenen Umschlag, ein etwas dunkler geprägte Krähe, was eben sehr schön ist. Und auf der U4 ist die Schrift weiß geprägt. Geprägt, damit sie nicht verloren geht.
Die U4, das ist die Rückseite des Buches.
Das ist die Rückseite des Buches, ja. Es gibt bei Büchern eben die interne Bezeichnung U1 bis U4, das ist die Umschlagseite 1, das ist die Vorderseite, die wir immer sehen, die auch im Laden liegt, also im Schaufenster. Die U2 ist die Rückseite davon, also wenn man schon ins Buch reinblättert. Dort befindet sich, wenn man ein Buch mit Schutzumschlag hat, die Klappe des Schutzumschlages. Also man klappt das Buch auf, um da zu lesen, was im Buch drin steht. Die U3 ist genau diese letzte Seite innerhalb des Buches ganz hinten, die am Deckel verklebt ist. Die U4 ist die Rückseite.
Judith Schalanski, jetzt mal vom Gestalterischen her. Natürlich weiß ich, dass das immer eine Einheit ist, Text und Gestaltung. Aber als Sie dieses Angebot hatten, als Herausgeberin, als Gestalterin, diese Reihe tätig zu werden. Was ging da durch Ihren Kopf? Was haben Sie gedacht als erstes? Was mache ich jetzt ganz, ganz anders?
Das war jetzt gar nicht so, dass ich da gefragt wurde, sondern es war wirklich eine Art Entwicklung. Ich war mit dem Andreas Rötzer, dem Verleger von Matthes und Salz Berlin, in Taiwan eingeladen auf die Buchmesse. Und dort saßen wir in einem engen Taxi und er erklärte mir, er möchte eine Reihe mit dem Titel Natur und Tier machen, irgendwas darüber. Und da meinte ich sofort, Naturkunden, das wäre doch ein toller Reihentitel. Und dann pflichtete er mir sofort bei. Und wir waren da 3 Tage in Taiwan und wir haben in Taiwan eigentlich die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als uns diese Reihe auszudenken, die eigentlich er machen wollte. Und ich habe ihm immer Hinweise gegeben und irgendwann war klar, ich bin so sehr involviert. Und wir hatten dann 20 mögliche Titel zusammen, die wir uns vorstellen könnten und was man alles noch machen könnte. Und in einem Taiwaner Naturschutzgebiet hatten wir uns dann eigentlich mal tief lange angeguckt und war dann irgendwie klar, wir müssen es eigentlich zusammen machen. Das heißt, es kam wirklich relativ organisch zu mir und es hat mich in die fantastische Lage gebracht, mir Bücher auszudenken, die ich machen kann, ohne sie selber schreiben zu müssen.
Das ist der Vorteil der Herausgeberschaft und der Buchgestaltung, Renate Stephan. Die meisten Leser kennen ja die andere Bibliothek, die ursprünglich im Ehrwürdigen Verlag von Franz Greno unter der Herausgeberschaft von Hans Magnus Enzensberger erschienen ist, nach langen Jahren im Eichborn Verlag nun Unterschlupf beim Aufbau Verlag gefunden hat, herausgegeben und betreut von Christian Döring. Dafür haben Sie ja nun ein ganz radikal anderes Gestaltungskonzept entwickelt. Sie lassen nämlich jeden Band von einem anderen Buchgestalter designen. Wie kam es dazu, zu dieser Überlegung?
Also als der Inhaber des Aufbauverlags die andere Bibliothek gekauft hat, er hat dafür einen Extraverlag gegründet, der die andere Bibliothek heißt, wurde ich ein bisschen angestupst. Ich habe damals die Herstellungsleitung im Aufbauverlag noch gehabt. Wurde ich angestupst und mir wurde gesagt, lassen Sie sich dafür doch mal was Neues und Besonderes einfallen. Da habe ich nicht lange zu gebraucht, einen halben Tag oder so. Und dann habe ich gedacht, ideal wäre es wirklich, wenn in dieser schönen Reihe, die ich schon lange kannte und auch abonniert hatte, wenn dort endlich mal regelmäßig andere Gestalter auftreten dürften. Viele Gestalter, die ich kenne, noch mehr, die es gibt, die ich noch nicht kenne, die ich aber bestimmt bald alle kennenlernen werde, denen eine Bühne geben, sich auszudrücken und zwar immer gezielt passend zum Inhalt. Und ich habe dann ein Konzept entwickelt, weil einfach eine Idee haben gilt nicht im Verlagswesen. Man muss das dann schon auch kalkulieren. Man muss sich vorher überlegen, wie halte ich das durch, weil ich will es ja nicht nach einem Jahr aufgeben. Das soll ja viele Jahre funktionieren. Und das Konzept habe ich dem Verleger vorgestellt. Der war ziemlich angetan und hat mir dann gesagt, ich dürfe es probieren. Und es läuft jetzt schon fast ein Jahr sehr erfolgreich. Die Abonnenten haben zugenommen, weil nämlich jetzt nicht nur die Altabonnenten, die die andere Bibliothek schon immer hatten, zugegriffen haben, sondern ganz viele Menschen, die bibliophil noch mehr interessiert sind, viele Buchgestalter. Und irgendwann hoffe ich, dass die andere Bibliothek eins der großen Bühnen für Gestalter überhaupt sein wird, dass Gestalter sich sagen, wenn ich da noch nicht gestaltet habe, dann bin ich noch nicht so der wirkliche Gestalter. Also ich würde denen ganz gerne den Weg ebnen und völlig abgesehen davon macht es auch riesigen Spaß, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu arbeiten und auch die zu begleiten bei den unterschiedlichsten Themen, die die Bücher inhaltlich haben und sich zu überlegen, welcher Gestalter passt zu welchem Thema.
Auch hier nenne ich mal ein paar Titel. Lisa Neuhalfen gestaltete Dino Buzzattis Roman Tartarenwüste, Sabine Goldes, Reinhard Blörts Buch Adam Smiths Reise nach Frankreich, Iris Farnschläger, Gilles Rosier im Palast der Erinnerungen zum Beispiel. Es gab natürlich noch meinen Lieblingsband Die Reise um die Welt von Adelbert von Chamisso. Es ist ja schon so eine Art inoffizielle Olympiade der Buchgestalter geworden.
Das ist es absolut. Das sehe ich schon auch so. Aber es ist ja noch lange nicht alles erschienen. Ich habe noch einige Jahre Zeit, da viele tolle Buchgestalter reinzuholen und auch völlig neue zu entdecken. Ich habe im Augenblick für einen Band, der jetzt im Frühjahr noch erscheint, einen ganz jungen Buchgestalter, der noch nicht so sehr lange auf dem Markt, klingt ein bisschen abfällig, ist es aber überhaupt nicht, ist, den ich vor Jahren mal in der Hand hatte mit einem Buch, das bei der Stiftung Buchkunst eingereicht war, das rausgefallen war schon in der ersten Jury. Und ich fand das so schön, dass ich es wieder reingeholt habe. Am Ende hat er einen Anerkennungspreis dafür bekommen. Ich finde diesen Gestalter großartig und habe ihn jetzt reingeholt in die andere Bibliothek. Wo
Was
er
wird
mir,
er dort machen?
Der wird Villa Martes machen. Das ist von ihm sehr schön entwickelter Umschlag dabei. Ich habe letzte Woche die ersten Innenseiten auf dem Schreibtisch gehabt und bin wirklich begeistert.
Ein dadaistischer, ein surrealistischer spanischer Autor. Stichwort Markt greife ich mal gerne auf. Gottfried Honnefelder hat gestern in seiner Eröffnungsrede der Leipziger Buchmesse ohne Bezos beim Namen zu nennen und die Firma Amazon beim Namen zu nennen, eine wütende Kampfansage gegen Amazon gestartet und gesagt, da müssen wir zusammenstehen, das literarische Leben darf sich nicht so verändern, dass wir den Monopolisten Amazon als Buchverkäufer zulassen. Wie sehen Sie das? Ist die Zukunft des Buches, wie Sie heute Judith Schalansky auf einer Podiumsdiskussion formuliert haben, ist die Zukunft des Buches schön?
Sie ist schön, was die Bücher angeht, da bin ich ganz, ganz überzeugt, dass es den Büchern besser gehen wird, dass es weniger Bücher geben wird, evolutionären Wegen bedingt, also dass sich da was ändern wird. Aber natürlich, dieser ganze Amazon-Skandal ist eigentlich für uns alle ein Segen, insofern, dass wir uns nochmal ganz genau überlegen, was wir hier eigentlich machen und wer eigentlich Geld damit verdient. Wir hatten vorhin diese Faustregel, den Herstellerpreis mal 7 und zu gucken, was sind denn diese anderen Teile, wer verdient die und was wollen wir vielleicht, wer die verdienen soll. Und da passiert ja gerade, glaube ich, eine Menge, dass die Leute erstmal, das Bewusstsein ist das Erste, glaube ich. Und das Zweite ist dann zu gucken, wie findet man Alternativen dieser Macht gegenüber auch. Es gibt jetzt ganz wunderbare Artikel auch, die erklären, ja, was macht eigentlich der Postbote, wenn der Kunde nicht da ist? Er gibt das Buch unten in der Buchhandlung ab.
So das ist natürlich eine absurde Idee und wirklich schön, ja, wenn man dann als Kunde sein Buch doch wieder in der Buchhandlung abholt, nur leider eben angeliefert über Amazon.
Renate Stephan, Sie verfolgen ja nun diesen Buchmarkt seit Jahrzehnten. Wie erklären Sie sich denn den Siegeszug des Banalen, des Hässlichen in unseren Buchhandlungen, den wir tagtäglich ja in der Flut der 90.000 Neuerscheinungen ja auch gegenüberstehen?
Ich glaube, das ist einfach häufig ein Nicht-drüber-Nachdenken. Da wird produziert und es wird an der Stange produziert. Mich stört das schon sehr. Ich sehe dann auch häufig, wenn ich unterwegs bin, neben mir im Bus jemand sitzt und liest, natürlich schiele ich darüber. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren mal hinter jemandem saß, der ein wissenschaftliches Buch gelesen hat. Es war ein Chemiebuch. Und ich habe ihm über die Schulter geguckt, habe ihn dann angesprochen, habe gesagt, sagen Sie mal, wie merken Sie denn nicht, wenn Sie das Buch lesen, dass das sich sehr schwer liest, weil die Typografie nicht stimmt? Merken Sie denn nicht, dass alles ganz dicht zusammengeschmiert ist und dass sie dabei müde werden? Und er hat mich erst ein bisschen entgeistert angeguckt, weil ich ihn einfach so angesprochen habe, ist aber dann auf ein Gespräch eingegangen und hat wirklich gesagt, ja, ich werde mal drüber nachdenken, ob ich einschlafe abends im Bett, weil das Buch schlecht gemacht ist, weil die Typo nicht stimmt, weil die Zeilenlänge nicht stimmt, weil die Zeilenabstände nicht stimmen und ich werde in Zukunft vielleicht mal ein bisschen mehr darauf achten. Und dann denke ich schon, einen bekehrt.
In Zeiten des E-Books muss das gedruckte Buch seine Gestalt ganz anders rechtfertigen, Judith Schalansky.
Absolut. Das Buch, in dem Moment, wo es eben Konkurrenzmedien gibt und das E-Book ist eine Möglichkeit, Inhalte aufzubereiten und zu vervielfältigen, in dem Moment muss das gedruckte Buch sich seines Wesens, seines Mediums eigentlich sehr bewusst werden. Das ist die große Chance. Das ist wirklich glaube ich, die beste Voraussetzung für eine blühende Buchkultur, die uns bevorsteht.
Und wie entgeht man dann bitte der Gefahr, dass das Ganze sich entkoppelt von der revolutionären Kraft, die doch jeder Literatur auch innewohnt, der Gesellschaft umstürzlerischen, der zumindest in Frage stellen, dass wir nicht in so eine Art museale Buchkultur abwandern, wo das Gute, das Schöne, das hehre Buch in den Mittelpunkt gestellt wird?
Absolut, das ist ja ein Problem. Das ist ja ein Problem. Die Bibliophilie ist ja eine ambivalente Liebe, würde ich sagen. Ich bin sehr dafür, dass man sich keine weißen Handschuhe anzieht, wenn man mit dem Buch ins Bett steigt, sondern es auch wirklich befühlen kann. Und es ist gar nicht schlimm, wenn ab und zu Flecken drauf sind. Ich finde ganz wichtig, dass wir nicht vergessen dürfen, dass das Buch ein Gebrauchsgegenstand ist und dass das etwas ist, was es eben auch dem E-Book voraus hat. Wir sehen, ob die Menschen die Bücher gelesen haben oder nicht. Beim E-Book wissen wir es nicht.
Ich glaube aber zusätzlich, dass E-Book auch eine Chance hat. Nicht, dass ich unbedingt ein E-Book-Freund bin, aber E-Books können auch gut gestaltet sein. Und das wird genau die Zukunft sein, das wird eine Notwendigkeit sein, dass Verlage nicht einfach am Ende nur eine Druck-PDF als E-Book weiterverwenden, sondern auch da Gestalter ransetzen, die das Buch eben in einer anderen Form aufbereiten.
Dave Eggers hat heute während der Podiumsdiskussion über die vollkommene Lesemaschine Buch gesagt, naja, der E-Book-Markt stagniere nun bei etwa 40% in den USA. Wie hoch glauben Sie denn abschließend, dass dieser E-Book-Anteil in Deutschland werden wird? Bei uns ist er ja noch viel, viel geringer.
Also wie hoch der Anteil letztendlich wird, kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das E-Book früher oder später das Taschenbuch ablösen wird.
Ganz klar, ganz klar. Ich weiß es auch nicht, beim E-Book, es muss beim E-Book was passieren. Das E-Book, ich glaube, dass es auch nicht, bald nicht mehr E-Book heißen wird, sondern ein eigenes Medium sein wird, was eine neue Art des Erzählens voraussetzt oder schaffen wird, die eben wirklich auch die Sachen miteinander verbindet, wie Bewegtbild, wie Fotografien, wie verlinkte Texte, wie mitschreiben können der Leserschaft.
Ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick auf die Zukunft, Renate Stephan und Judith Schalansky, für dieses Gespräch über Buch und Buchgestaltung. Die andere Bibliothek erscheint im Aufbauverlag, im anderen Bibliothekverlag. Hier möchte ich Sie besonders auf den Band Reise um die Welt von Adelbert von Chamisso hinweisen. In der von Judith Schalansky herausgegebenen Reihe Naturkunden ist in meinen Augen der Band Äpfel und Birnen von Corbinian Eigner, der in wenigen Wochen erscheinen wird, ganz besonders rühmenswert. Auch morgen sind der Büchermarkt wieder hier von der Buchmesse in Frankfurt. Dann geht es beim Kollegen Hubert Winkels um das literarische Kolloquium in Berlin. Jetzt gleich aber erwarten Sie nach Nachrichten und Verkehrshinweis die Kollegen von Forschung aktuell wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik, unter anderem mit einem Beitrag über maskierte Schimmelpilze. So viel aus dem literarischen Leben. Für heute, Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.